Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Auf dem ASEAN-Forum diskutierte Außenministerin Retno Marsudi die Rolle der Frau im Frieden. PT PAL ist bereit, das zweite Hospitalschiff im Dezember 2021 zu starten. Bogor erhält 20 Handwaschgeräte aus den USA. Das Indonesia Badminton Team zieht sich aus den Badminton Meisterschaften Thomas und Uber Cup 2020 zurück. Ostnusa Tenggara veranstaltet eine Expo zur Wiederherstellung der Wirtschaft. Der Export von verarbeiteten Holzprodukten hat noch Raum für Zuwächse. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Bei einem Sondertreffen der ASEAN Außenminister sprach Außenministerin Retno Marsudi über die Rolle der Frau in Frieden und Sicherheit. Ministerin Retno Marsudi sagte in einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag, dem 10. September, dass dieses Jahr ein guter Impuls sei, die Rolle der Frauen in Frieden und Sicherheit zum Gedenken an den 20. Jahrestag der Annahme der Resolution 1325 des UN Sicherheitsrates zu Frauen, Frieden und Sicherheit zu fördern. Dies ist die erste Entschließung, die sich speziell mit der Rolle von Frauen im Frieden befasst. Retno Marsudi sagte weiter, in den letzten 5 Jahren sei das Thema Frauen zu einem der Hauptthemen der indonesischen Außenpolitik geworden. Die indonesische Diplomatie ist aktiv dabei, die Frauenfragen sowohl in Afghanistan, Palästina als auch in der ASEAN voranzutreiben. Die staatseigene Werft Indonesiens, PT PAL, wird das zweite von der Indonesian Marine im Dezember 2021 bestellte Hospitalschiff bauen. Der Direktor für Allgemeinen Maschinenbau, Wartung und Reparatur von PT PAL, Sutrisno, sagte am Donnerstag, dem 10. September, bei der ersten Stahlschneide-Zeremonie für das zweite Hospitalschiff, das von der Indonesian Marine bestellt wurde, in der Fabrikationswerkstatt der PT PAL in Surabaya. Das Hospitalschiff funktioniere nicht nur zur Unterstützung von Kriegsmilitäreinsätzen, aber militärische Operationen außer Krieg oder OMSP. Da es mit medizinischen Geräten wie den Polikliniken, Notaufnahmen, Betriebseinrichtungen, stationären Einrichtungen und anderen Gesundheitseinrichtungen ausgestattet sein wird. In der Zwischenzeit sagte der Assistent des Stableiters der Indonesian Marine, Konteradmiral Atok Dushanto, dass der Bau dieses zweiten Hospitalschiffs eine Verwirklichung des Strategieplans von der Indonesian Marine für eine minimale essentielle Kraft sowie eine Form des Engagements der Indonesian Marine zur Unterstützung der Regierungspolitik bei der Stärkung des nationalen Potenzials sei. Die Bezirksregierung von Bogor, der Provinz West Java, erhält die Unterstützung von der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung USAID für 20 Handwash Kits, die in Märkten und Gesundheitszentren platziert werden sollen. Die Unterstützung wurde von der stellvertretenden Botschafterin der Vereinigten Staaten in Indonesien, Heather Variava, übergeben und am Donnerstag, dem 10. September, von Renaldi Yushab Fiansyah empfangen, der den Bezirksleiter Ade Yasin im Gemeindegesundheitlichen Zentrum in Ciawi des Bezirks Bogor vertrat. Bei dieser Gelegenheit sagte Heather Variava, ist der Bezirk Bogor eine der neuen Regionen, die Handwaschgeräte erhalten. Er erklärte, dass USAID für neun Regionen in Indonesien, die zu den dicht besiedelten Regionen gehören, 250 Handwaschgeräte zur Verfügung gestellt habe. Heather sagte, dass USAID während der COVID-19-Pandemie die Spenden in Höhe von 187 Milliarden Rupiah und etwa 850 Beatmungsgeräte an mehrere Krankenhäuser in Indonesien geleistet habe. Der Indonesische Badmintonverband PBSI hat am Freitag, dem 11. September, beschlossen, sich aus dem Thomas N. Uber Cup 2020 zurückzuziehen. Der Generalsekretär von PBSI, Ahmad Budiharto, erklärte in einer PBSI-Pressemitteilung am Freitag, dem 10. September, dass diese Entscheidung unter Berücksichtigung der Gesundheitsfaktoren von Sportlern inmitten der COVID-19-Pandemie getroffen wurde. Er äußerte sich besorgt über die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie. Darüber hinaus bestehen während der Pandemie noch die Zweifel an der Krankenversicherung. Die Badminton-Meisterschaften Thomas und Uber Cup werden vom 3. bis 11. Oktober in Aarhus, Dänemark, stattfinden. In Vorbereitung auf das Rot-Weiß-Team entschied man sich jedoch zum Rücktritt. Ahmad Budiharto fügte hinzu, dass die Verwalter des Indonesian Badminton Verbandes, PBSI, ebenfalls einen Brief an den Sportminister gesendet habe und der Badminton Weltföderation BWF und verzüglich eine schriftliche Erklärung zu dieser Entscheidung übermitteln werde. Er erklärte, dass diese Entscheidung getroffen wurde, nachdem PBSI mit den Athleten und der offiziellen Mannschaft besprochen hatte. Vor Indonesien wurde berichtet, dass 6 Länder bereits beschlossen hatten, sich aus dem Thomas Cup und Uber Cup zurückzuziehen. Die 6 Länder sind Hongkong, Singapur, Australien, Taiwan, Thailand und Südkorea. Die Provinzregierung von Osnusa Tenggara wird am 16. und 17. September im Rahmen der wirtschaftlichen Erholung der Provinz durch den Klein- und Mittelunternehmenssektor eine Expo veranstalten. Der Ausschussleiter der Expo, Hari Alexander Riwukaho, teilte am Donnerstag, dem 10. September, der Presse mit, dass nur 50 Stände für die Expo vorbereitet seien, um die Menschenmassen zu verhindern. Hari erklärte, dass die Provinz Osnusa Tenggara im ersten und zweiten Quartal aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Wechsel der Jahreszeiten, die 3 Sektoren als regionales wirtschaftliches Potenzial betrafen, nämlich Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei, ein negatives Wachstum von 1,96% verzeichnete. Um die Wirtschaft dieser Provinz wieder normal zu machen, müssen die Klein- und mittelständischen Unternehmer unterstützt werden, damit der Geldumlauf fortgesetzt wird. Die Zunahme des Exports von verarbeiteten Holzprodukten nach Japan wird weiterhin als steigend angesehen. Der Geschäftsträger der indonesischen Botschaft in Tokio, Tri Purnajaya, erklärte am Freitag, dem 11. September, in einer offiziellen Erklärung, dass Indonesien auf dem japanischen Markt für Holzprodukte nach wie vor eine starke Verhandlungsposition habe. Japan ist nach China der zweitgrößte Exporteur. Die Möglichkeit, den Export von verarbeitetem Holz zu steigern, besteht weiterhin, obwohl die derzeitige Covid-19-Pandemie den Handel und die Wirtschaft in fast allen Ländern, einschließlich Japan und Indonesien, getroffen hat. Er fügte hinzu, es sei zu hoffen, dass die zunehmenden Exporte des Forstwirtschaftssektors nach Covid-19 weiterhin eine wichtige Rolle für die Erholung der Volkswirtschaft spielen werden. Tri erklärte, dass die indonesische Botschaft in Tokio bereit sei, als Partner die Steigerung der Exporte indonesischer verarbeiteter Holzprodukte, insbesondere von Sperrholz nach Japan, durch technologische Verbesserungen und Produktdiversifizierung zu unterstützen. Die hohe Nachfrage nach Sperrholz in Japan hat Japan zu einem strategischen Partner für Indonesien im Forstsektor gemacht. Er sagte, dass die Gesamtexporte indonesischer Forstwaren nach Japan im Jahr 2019 US$1,55 Milliarden erreichten. Indonesien gehört mit einem Marktanteil von 8,21% zu den 5 größten Holzlieferanten Japans, insbesondere für HS44 in der Kategorie Holz und holzverarbeitende Rohstoffe. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Die erste Information kommt aus Palembang, Südsumatra. Die Provinz Südsumatra hat die Renovierung des Stadions beschleunigt als Reaktion auf die Empfehlungen der FIFA bezüglich der Anforderungen für die Ausrichtung der U20-Weltmeisterschaft von Mai bis Juni 2021. Der Gouverneur von Südsumatra, Herman Deru, sagte am Mittwoch in Palembang, dass Südsumatra als einer der Gastgeberkandidaten die Renovierung am Hauptstadion und an einer Reihe von Trainingsstadien durchgeführt habe. Die Renovierung umfasste die Rasenflächen, die Zuschauersitze, Spielersitze, Umkleidekabinen, die Schiedsrichterräume und die Malerarbeiten an Stadion und Stadiondächer. Angesichts der massiven Verbesserungen ist Herman Duro optimistisch, dass die Chancen von Südsumatra, die Weltmeisterschaft auszurichten, sehr offen sind, obwohl die endgültige Entscheidung noch auf die Bestätigung durch die FIFA wartet. Die nächste Information kommt aus Magelang, Zentraljava. Die Bezirksregierung von Magelang wird die Thermokanonen an jeden Weiler in der Region verteilen, die Ausbreitung von Covid-19 vorwegzunehmen. Im Bezirk Magelang gibt es rund 2700 Weiler. Der Bezirksleiter von Magelang, Zainal Arifin in Magelang, sagte am Donnerstag, dass die Bezirksregierung Magelang auch die Masken an die Gemeinde verteilt habe. Zainal sagte, dass der Bezirk Magelang auch versuchte, mit der Zentralregierung zu kommunizieren, um einen Krankenwagen oder ein PCR-Tupfertestauto anzufordern. Er sagte, dass die Thermopistolen-Unterstützung verwendet werden könnte, wenn im Dorf die Aktivitäten wie traditionelle Zeremonien oder andere stattfinden. Die letzte Information kommt aus Kota Waringin Barat, Zentral Kalimantan. Die Bezirksregierung von Kota Waringin Barat in Zentral Kalimantan hat begonnen, die Flugroute Pangkalan Bun Surabaya umgekehrt im Rahmen der COVID-19-Pandemie zu eröffnen. Die Bezirksleiterin Nur Hidayah aus West Kota Waringin in Pangkalan Bun sagte am Mittwoch, dass die Rückkehr zu normalen Flügen am Flughafen Iskandar Pangkalan Bun die Auswirkungen auf die Verbesserung der Wirtschaft der Gemeinde habe. Andererseits müsse die Gesundheit berücksichtigt werden. Laut Nur Hidayah wurde die Route Pangkalan Bun Surabaya eröffnet, um die hohe Nachfrage der Gemeinde zu befriedigen, sodass die Bezirksregierung von Kota Waringin Barat sofort Treffen mit Fluggesellschaften und dem Flughafen Iskandar bezüglich der Untersuchung der Eröffnung der Route abhielt. Zuvor sagte der Leiter der Organisationseinheit des Flughafens Iskandar in Pangkalan Bun, Zuber, dass fast jeden Tag alle Fluggesellschaften mit den Strecken Pangkalan Bun-Jakarta, Pangkalan Bun-Semarang und Pangkalan Bun-Surabaya voll waren. Er sagte, für jede Flugroute befördere die durchschnittliche Fluggesellschaft die Passagiere zwischen 100 und 120 Personen. Dies liegt daran, dass die Anzahl der verfügbaren Plätze immer voll ist. Derzeit hat nur die Route nach Semarang 2 Flüge. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 12. September. Wir beginnen mit dem Putsch des türkischen Militärs unter der Führung von Kenan Evren. Der Putsch in der Türkei vom 12. September 1980, der von General Kenan Evren gestartet wurde, war der dritte Putschversuch in der Türkei nach den Putschen von 1960. und 1971. Der Putsch begann mit einem bewaffneten Konflikt zwischen dem rechten und dem linken Flügel. Um einzugreifen, ließ das türkische Militär den Konflikt noch heftiger werden. Nachdem der Putsch inszeniert worden war, hörte die Gewalt sofort auf und der Putsch wurde als Wiederherstellung der Ordnung angesehen. 50 Menschen wurden zur Todesstrafe verurteilt. 500.000 wurden festgenommen und Hunderte starben im Gefängnis. Wir kommen zum 12. September 2007, dem Erdbeben in Bengkulu. Das Bengkulu-Erdbeben in Bengkulu im Jahr 2007 war eine Reihe von Erdbeben im Jaffa-Graben vor der Küste von Bengkulu in Sumatra, Indonesia. Dieses Erdbeben verursachte eine Tsunami-Warnung an den Küsten des Indischen Ozeans. Das anfängliche Erdbeben hatte eine Stärke von 7,9 auf der Richterskala, die am 12. September 2007 auftrat. Das Epizentrum befand sich etwa 10 Kilometer unter der Erde, etwa 105 Kilometer vor der Küste Sumatras. Diesem Hauptbeben folgten eine Reihe von Nachbeben, die denselben Fehler verursachten. Auf das Hauptbeben folgte auch eine Flutwelle, die später mindestens 300 Einwohner und öffentliche Gebäude auf der Insel Pagai, Mentawai Insel, auf eine Höhe von 1 Meter überschwemmte. 21 Menschen wurden getötet und Hunderte wurden verletzt. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem historischen Ereignis am 12. September 1923, an dem die Islamische Vereinigung oder PERSIS gegründet wurde. Die Islamische Vereinigung oder PERSIS ist eine islamische Organisation in Indonesien. PERSIS wurde am 12. September 1923 in Bandung von islamischen Gruppen, die sich an der Bildung und religiösen Aktivitäten interessiert, gegründet und von Haji Zamzam und Haji Muhammad Yunus geleitet. Die islamischen Organisationen waren in mehreren Provinzen Indonesiens, unter anderem West Java, Sonderregion der Hauptstadt Jakarta, Riau und Gorontalo verbreitet. PERSIS ist keine religiöse Organisation, die die Politik orientiert. Diese Organisation fokussiert sich jedoch auf die islamische Bildung und das Predigen oder Dakwah. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Kau yang tak lagi mengingat
dingin.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Ibu suara das Programm Unser Indonesien hat heute das Thema Brazilian teilt seine Praktiken zur Entwicklung von Biokraftstoffen mit Indonesien. Der brasilianische Botschafter in Indonesien, José Amir da Costa Dornelles, unterstützt Indonesien bei der Realisierung von Biokraftstoffen auf Palmölbasis. Ich hoffe, dass dies die Beziehung zwischen der Regierung und den Wirtschaftsakteuren Brasiliens mit Indonesien stärken werde. Das sagte am Mittwoch, den 9. September, im Webinar Indonesien-Brasiliens zur Entwicklung von Biokraftstoffen auf Bioethanol-Basis in Brasilien, wie von der Nachrichtenagentur Antara berichtet. In dem Webinar erklärte Brasilien seine Erfahrungen und Praktiken im Bereich der Entwicklung von Biokraftstoffen und die diesbezüglichen Maßnahmen. Botschafter da Costa Dornelles erklärte, dass Brasilien Biokraftstoffe auf Bioethanol-Basis aus Zuckerrohr entwickle und verwende. Zuckerrohr sei heute die zweitwichtigste Energiequelle in Brasilien und mache nach Erdöl 80% der gesamten Primärenergieversorgung aus. Zuckerrohr produziere genug Ethanol, 46% des gesamten in Brasilien verkauften Benzins zu ersetzen. An dem Webinar nahm auch der Leiter des brasilianischen Agrarberatungsunternehmens Davagro Consulting, Plinio Nastari, teil. Er sagte, dass die brasilianische Ethanolpolitik ein neues Gesetz habe, das Innovation und Effizienz bei der Herstellung und Verwendung von Kraftstoff in den Mittelpunkt der brasilianischen Strategie für die Nutzung kohlenstoffarmer Energiequellen stelle. Die Vorschrift über Kraftstoffspezifikationen, Bitterrechts- und Autoersatzteilherstellen sowie Kraftstoffverteilen Rechtssicherheit. Plinio empfiehlt, das Verbrauchsparadigma zu ändern, zu einem späteren Zeitpunkt zu Biokraftstoffen wechseln zu können. Die indonesische Regierung müsse dafür in der Lage sein, den Verbrauchern zu gewährleisten, dass Autos mit Biokraftstoffen gut funktionieren. Im Zufolge sollte es Kommunikation und Kooperationsbemühungen zwischen der Regierung, der Kraftfahrzeugindustrie und betroffenen Institutionen geben, ein Bewusstsein und eine Kombination aus ökologischen und technischen Aspekten zu schaffen. Beim Seminar war auch der Minister für Forschung und Technologie der Republik Indonesien, Bambang Brojonegoro, als Hauptsprecher anwesend. Er erklärte, dass die indonesische Regierung umfassende Schritte und bewährte Verfahren unternommen habe, indonesische Biokraftstoffe auf Palmölbasis zu realisieren. Dies diene dazu, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Biokohlenwasserstoffbrennstoffe auf Palmbasis seien erneuerbare Rohstoffe, die in Indonesien ein großes Potenzial hätten. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Kau adalah hatiku.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen Es Gempol Pleret, ein traditionelles Gericht aus Solo, vor. Liebe Hörerinnen und Hörer, Es Gempol Pleret ist eine der legendären typischen Mahlzeiten aus Solo, da es nicht viele Verkäufer davon gibt. Aber machen Sie keine Sorge, wenn Sie Solo besuchen und es probieren möchten. Obwohl es in Solo selten vorzufinden ist, ist er dennoch an einigen bestimmten Orten zu finden. Zum Beispiel in der Region des Pasar Gede oder Gede Marktes, Laweyan Marktes und auf dem Manahan Platz. Liebe Zuhörer, manche finden das Es Gempol Pleret ein Getränk wegen der frischen Präsentation ist. Aber andere nennen es Gericht, da es sättigend ist. Die Hauptzutat dieser typischen Kulinarik ist Reismehl und Klebreismehl. Um Gempol Pleret herzustellen, wird der Reismehl zuerst eingeweicht. Danach wird er rund wie ein Fleischklößchen geformt und dann wird disertai gedämpft. Deswegen nennt man Gempol auch Reisklößchen, denn es ist rund und weiß. Laut der Geschichte stammt Gempol aus dem Wort Daumen, da der Herstellungsprozess mit Händen stattfindet. Pleret wird auch aus Klebreismehl hergestellt, das wie ein dünnes Blatt, ähnlich wie Pangsit, geformt wird. Danach wird es gar gedampft. Und zum Servieren wird dieses Gericht auf eine Schüssel gelegt. Gempol Pleret wird auch mit süßer Kokosnussmilch serviert. Man kann auch geeseltes Eis oder kleine Klötze von Eis hineingeben. Sie können diese Spezialität variieren, indem Sie Stücke von der Jackfruit oder Tape, der fermentierte Kassava, Katan Hijau hineingeben. Eine Schüssel von Es Gempol Pleret kostet Rp5.000. Ziemlich günstig, oder? Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem traditionellen Es Gempol Pleret aus Solo, Central Java. Wenn Sie gerade in Solo sind, sollten Sie Es Gempol Pleret suchen, um Ihre Reise in der Stadt Solo vollkommener zu gestalten. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Thank you. kamu tahu kita telah lama berjuang bersama. Suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita. Suka duka, tangis tawa menjadi bagian cerita kita. Ada kalanya kita lelah, jangan pernah berpikir untuk menyerah.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm dies und das behandelt heute das Thema das Festival Kampung Cempluk in Malang, Osiava. So bleiben Sie bei uns auf Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Cempluk ist der Name eines Dorfes, das sich in der Dorfsiedlung Sumberjo, Malang, Osiava befindet. Seit dem Jahr 2012 veranstaltete Bewohner von diesem Dorf das Festival Kampung Cempluk, um die Wertschätzung für jede Kommunität in diesem Dorf zu geben. In diesem Jahr wird das Festival Kampung Cempluk virtuell wegen der derzeitigen COVID-19-Pandemie abgehalten. Ferner ist das Cemplukdorf zu einem Pionier des Zähigkeitsdorfes oder Kampung Tangguh, das von der Provinzregierung Ostjava verwaltet wird, geworden. Die Übertragung von COVID-19-Virus zu verhindern. Liebe Zuhörer, das Festival in diesem Jahr behandelt das Thema Kampung Cempluk, eine Dekade der virtuellen Bühne-Edition. Die Besucher, die normalerweise in dieses Festival direkt ankommen, können nun über Livestream in der Webseite und Social Media Festival Kampung Cempluk erreichen. Das Festival Kampung Cempluk mit der virtuellen Bühne Edition wird 3 Tage vom 21. bis 33. September 2020 durchgeführt. Normalerweise findet dieses Festival eine Woche statt. Das Kampung Cempluk Festival wird in der Dörfchenshalle 001 den als Studioraum für die virtuelle Bühne abgehalten. Besucher können sich durch Applikation Zoom unterhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Festival Kampung Cempluk in diesem Jahr gibt es 20 Talente, die Shows präsentieren. Sie sind unter anderem aus der einheimischen Gesellschaft, Kommunität und Studierende. Das Dorf, das das Festival präsentiert, wird auf der Infografik dargestellt. Die Gesellschaft bereitet die kurze Dramaserie von Einwohnern vor, die die Alltagsrealität vorstellt. Dieses Drama dauert circa 20 Minuten. Außerdem wird das Dorf Kulinarik Festival, das normalerweise in diesem Festival durchgeführt wird, wird mit dem Review der eigenen Kulinarik ersetzt. Besucher können das Gericht dieses Dorfes durch die bereitete Applikation bestellen. Es ist ähnlich auch mit dem Handwerkfestival. In diesem Festival Kampung Cempluk werden 50 typischen Dorfgerichten und 20 Arten von Handwerken vorgestellt. Das war dies und das mit dem Thema das Festival Kampung Cempluk. Wir werden uns mit anderen Informationen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Saatnya untuk memilih pilihan adalah sesuatu yang dilema. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang terindah dan terhebat. Itulah manusia, ku yakinkan hatiku ini semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu. bajak yang memisahkan kita. Kita selalu mengharapkan sesuatu yang terindah dan terhebat. Itulah manusia, ku yakinkan hatiku ini ada di tempat semestinya. Percayalah pada diriku, izinkan aku menjagamu. Hingga saat nanti ajakan memisahkan kita.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia und E-Mail voi@voinews.id.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Samstag spielen wir für Sie ein Kronzonglied. Heute heißt das Kronzonglied Jauch die Mata oder auf Deutsch Weit zu den Augen nach am Herzen. Dieses Lied wurde vom talentierten indonesischen Komponisten Ismail Marzuki kreiert. Dieses Lied erzählt die Geschichte eines Paares, das von Zeit und Entfernung getrennt werden muss. Obwohl es weit weg ist, tauchen immer wieder die Erinnerungen und Gesichter des Liebhabers auf. Die Texte dieses Liedes zeigen auch die Loyalität einer Frau, die auf die Person wartet, die sie liebt, solange ihr Körper in ihrem Leben ist. Obwohl das Tempo langsam ist, aber von einer Trennung erzählt, klingen der Rhythmus und dieses Lied fröhlich. Liebe Musikfreunde, hier ist das Kronzonglied Jauch die Mata oder auf Deutsch Weit zu den Augen nach am Herzen, gesungen von Tuti Tri Sedia. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Thank you.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.